Da überquerte in Schottland ein Zug von Edinburgh die Tay-Brücke nach Dundee. Und das Ganze während eines starken Orkans. Plötzlich brach der Mittelteil dieser gusseisernen Brückenkonstruktion zusammen. Der Zug stürzte ins Wasser und es gab keine Überlebenden. Diese Brücke war bei der Eröffnung nur gut 2 Jahre vor diesem Unfall damals die längste Brücke der Welt. Und sie galt als ein Wunder der Ingenieurskunst. Chefingenieur Thomas Bouch, er wurde sogar für den Bau dieser Brücke von der Queen zum Ritter geschlagen. Doch nach nur 2 Jahren dann der Unfall. Und die Frage, war es ein Konstruktionsfehler oder menschliches Versagen, zum Beispiel des Zugführers? Finden wir heute noch bei Flugzeugabstürzen, ja, dass dann die Blackbox gesucht wird. War es ein Konstruktionsfehler oder war es menschliches Versagen? Nun, es kam heraus, der Grund war ein mehrfacher Konstruktionsfehler. Die Maximalgeschwindigkeit des Zuges wurde zu gering kalkuliert. Genau wie die Kraft, die bei einem Orkan auf das Eisen wirkt. Es wurde völlig unterschätzt. Dazu kam noch eine schlechte Verarbeitung der Eisenpfeiler. Und man hat schon in den ersten Wochen beobachtet, dass Teile von der Brücke ins Wasser fielen, sobald ein Zug darüber fuhr. Aber man hat nichts gemacht. Man ist dem nicht weiter nachgegangen. Die Tay-Brücke gilt als klassischer Konstruktionsfehler. Falsche Berechnung, schlechte Verarbeitung, mangelnde Kontrolle. Doch wie ist es eigentlich mit der Schöpfung des Menschen? Ist der Mensch auch ein Konstruktionsfehler? Da ist doch auch gehörig was schiefgelaufen, oder? Mit dem Menschen in dieser Welt. War die Schöpfung des Menschen vielleicht der größte Konstruktionsfehler der Welt? Lasst uns einmal lesen in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 7 bis 17. 1. Mose Kapitel 2, Abvers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ ihn aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht vom Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu 4 Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedulachharz und den Schohamstein. Der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Im Katechismus, im kleinen Katechismus, kommen wir heute zur 13. Frage. Ein kurzer Rückblick. Wir hatten die letzte Predigt darüber vor den Ferien und davor gab es ja auch diesen Corona-Lockdown, also schon ein bisschen her. Ein kurzer Rückblick. In Frage 9, da hatten wir gefragt, wie Gott seine Ratschlüsse ausführt. Und die Antwort war, dass er sie ausführt in der Schöpfung, in den Werken der Schöpfung und der Vorsehung. Also die Schöpfung und Vorsehung ist die Ausführung seines Ratschlusses. Die Frage 10 ging dann um das Thema, was ist die Schöpfung? Also dieser eine Teil der Ausführung des Ratschlusses Gottes. Und die Antwort ist, dass zusammengefasst, dass Gott alles in 6 Tagen aus nichts gemacht hat, aus nichts geschaffen hat, und zwar sehr gut. Frage 11. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Also spezifisch aus all den Dingen, was ist das Besondere bei der Schöpfung des Menschen? Und hier wird geantwortet, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und zwar in der Erkenntnis und Gerechtigkeit und Heiligkeit und dann auch in der Herrschaft über die Natur, dass er im Bild Gottes geschaffen wurde. Dann geht die 12. Frage, was sind die Werke der Vorsehung? Also der 2. Teil, wie der Ratschluss Gottes ausgeführt wird. Und hier heißt es im Endeffekt, dass Gott alle Dinge regiert in heiliger, weiser und mächtiger Kontrolle. Und die 13. Frage, sie schließt nun daran unmittelbar an. Und zwar wird gefragt, in welchem Stand war der Mensch geschaffen worden? In der Vorlage des Westminster-Katechismus ist es noch etwas deutlicher. In der neueren Überarbeitung, hier in dieser baptistischen Version, da wurde es etwas vereinfacht, aber es geht auch ein bisschen der Zusammenhang verloren, der eigentlich darin gedacht war. Ursprünglich hieß es, welches war die Vorsehung Gottes mit Bezug auf den Menschen in dem Stande, worin er geschaffen war? Nun, das klingt ein bisschen kompliziert. Wir merken aber, hier ist diese Verbindung zu der Vorsehung Gottes mitgedacht. Hier steht das im Hintergrund. Hatte Gott es wirklich weiter in seiner Kontrolle, in seiner Vorsehung, wie er den Menschen geschaffen hat und was für einen Stand der Mensch dann hatte in dieser Schöpfung? Gehörte das mit zu dieser Vorsehung, dieser guten Kontrolle? Oder ist da nicht irgendwie ein Konstruktionsfehler drin gewesen? Hat Gott hier etwas falsch berechnet, sodass es ihm aus den Händen geriet? Sodass es nicht mehr zu seiner Vorsehung gehörte, der Stand des Menschen? Also darum die Frage, in welchem Stand war der Mensch geschaffen worden? Und die Antwort lautet folgend. Der Mensch war in einem sündlosen und glücklichen Stand geschaffen worden, in dem ihm Gott, der Herr, die Fürsorge für den Garten Eden anvertraute und ihm bei Todesstrafe verbot, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Nun, was war der Stand und Zustand des Menschen, als Gott ihn schuf? Und in der Antwort finden wir hier 3 besondere Hinweise. Erstens, ein sündloser Stand. Die Sünde des Menschen ist kein Konstruktionsfehler Gottes. Er hat ihn sündlos geschaffen, sündlos in diese Welt gestellt, ohne irgendeine böse Quelle oder einem fehlerhaften Material, das einfach nach kurzer Zeit aufkam und deutlich wurde, oh, hier war ein Fehler mit enthalten. Der Mensch war sehr gut geschaffen worden. Er hatte keinen Makel, er war sündlos, er war ohne Fehler. Er war von Natur aus zum Guten hin ausgerichtet und er war aufrichtig. Die Bibel sagt, er war gerade. Also hier war alles an seiner rechten Position. Er war voller Heiligkeit. Er war in der Lage, alles Gute auszuführen, was Gott von ihm forderte. Er hatte das Vermögen oder die Kraft zur Vollkommenheit. Er konnte so leben und handeln, reden und denken, wie es gut und richtig ist und in seiner Stellung als Geschöpf vor dem heiligen Gott angemessen. Thomas Watson, er schreibt, Adams Seele war nicht weniger mit Gutem geschmückt als das Paradies mit Früchten. Sein Verstand war erleuchtet von der Erkenntnis Gottes. Er hatte Gefallen an dem, was Gott geschaffen hatte. Er verstand, wozu Gott alles geschaffen hatte. Und er hatte Gefallen daran, wie Gott sich in der ganzen Schöpfung offenbart. Er sollte den Tieren Namen geben. Und er hat erkannt, was für eine Weisheit und Kunstfertigkeit und Kraft Gottes darin hervorgeht. Sein Verstand war erleuchtet von der Erkenntnis Gottes. Sein Wille war vollkommen geordnet. Alle Wünsche und Sehnsüchte waren am rechten Platz, ausgerichtet auf das, was Gott gefällt. Und er hatte Freude gegenüber dem, was Gott gibt. Für uns ist das eigentlich unvorstellbar, oder? Wie fühlt es sich an, sündlos zu sein? Stell dir mal vor, jemand würde dir sagen, okay, jetzt guck genau auf die Uhr, für eine Stunde wirst du völlig frei von Sünde sein. Es wird kein sündiger Gedanke durch deinen Kopf gehen. Es wird keine sündige Neigung irgendwie in deinem Körper aufkommen. Es wird kein unnützes Wort aus deinem Mund kommen. Du wirst eine Stunde lang völlig ohne Sünde sein. Es ist unvorstellbar für uns. Eine Stunde ist unvorstellbar für uns. Ich meine, wie herrlich muss es sein, wenn alle Gedanken vollkommen rein und heilig sind. Vielleicht kennst du diese Momente, du freust dich an etwas Gutem, du freust dich an etwas Schönem, zum Beispiel an dem Haus, wo du wohnst, oder an dem schönen Garten oder der Schönheit der Natur. Und anstatt Gott mit größter und reinster Freude dafür zu danken, da kriechen Gedanken in dir hervor von Stolz, von Selbstgerechtigkeit. Wie wir es lesen bei Nebukadnezar, erinnert ihr euch? Er spaziert in seinem Palast und er sieht all die Schönheit. Und was heißt, und dann, was kommt, platzt aus ihm heraus? Ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Und Gott hört es und er demütigt ihn. Er, der so hoch gewürdigt war, größte König seiner Zeit. Er wurde wie ein wildes Tier, lebte im Staub, im Dreck, im Wald. Und genauso wie unsere scheinbar reinsten und besten Taten und Gedanken, sie sind unrein wie ein blutbeflecktes Gewand, schreibt Jesaja. Selbst bei so guten Dingen wie dem Gebet, wie schnell kommen falsche Gedanken in unserem Sinn. Wie schnell werden wir abgelenkt und wenden unser Herz Dingen zu, die nichtig sind. Wie muss es sich anfühlen, sündlos zu sein? Völlig ohne Schuld. Völlig ohne diese fleischliche Gefallenheit. Und nun, so war es zu Beginn. Gott schuf den Menschen sündlos. Er konnte so reden, dass kein falsches und unnützes Wort über seine Lippen ging. Ja, Adam hatte Macht, seine Zunge zu kontrollieren. Und wir wissen von Jakobus, dass uns das sehr, sehr schwer fällt, jetzt in diesem gefallenen Stand. Er konnte den ganzen Tag von morgens bis abends zu 100% nur über Gutes, Reines und Herrliches nachdenken. Ohne abzuschweifen, ohne irgendwelche unreinen Gedanken, ohne schlechte Taten, ohne irgendeinen Funken von Selbstsucht, Stolz, unreiner Begierde oder Unzufriedenheit. Er hatte die Fähigkeit, Herr über seine Gedanken zu sein. Er hatte die Kraft, nicht zu sündigen. Wir dürfen also nicht den Fehler machen und von unserem Zustand und unserem Makel direkt auf Adam zu schließen und Gott verantwortlich zu machen. Oh Gott, da hast du ja ordentlich was falsch gemacht. Irgendwie ist da ein Fehler unterlaufen. Oh nein, so war es nicht. Der Mensch, den Gott als lebendige Seele schuf, wie wir es gelesen haben, er war fähig, das Gebot Gottes in allem zu halten. Er war sündlos geschaffen. Paulus schreibt, dass die 10 Gebote in den Herzen der Menschen geschrieben sind, in Römer 2. Adam hatte ein Gewissen. Er kannte, was gut ist. Er kannte das Moralgesetz. und er folgte dem von Natur aus in sündloser und vollkommener Weise. Das war das natürliche Bestreben. Aber die Tatsache, dass er sündlos geschaffen wurde, bedeutet nicht, dass er nicht sündigen konnte. Er war sündlos, er war fähig, nicht zu sündigen, aber er war auch fähig zu sündigen. Und woran lag das? Man könnte einwenden, das lag an den schlechten Bedingungen. Es lag an dem schlechten Umfeld. Vielleicht war der Mensch an sich gut und sündlos geschaffen, aber die äußeren Bedingungen waren so schlecht, dass sie ihn zum Bösen treiben mussten. Es war also ein Konstruktionsfehler der Lebensverhältnisse, der Konstruktion, die den Menschen umgibt. So wie ein gesunder und starker Mensch nicht auf dem Mond leben kann, weil es dort keinen Sauerstoff gibt. Vielleicht war das so? Ist der Mensch vielleicht sündlos geschaffen worden, aber die Umgebung war so lebensfeindlich, dass er gesündigt hat? Darauf antwortet aber die zweite Behauptung. Zweitens, ein glücklicher Stand. Der Mensch wurde glücklich geschaffen. Wir haben hier gelesen, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also, das war nicht einfach nur eine kahle Wüste. Gott hat einen Garten gepflanzt. Er hat einen Garten bereitet. Er hat extra einen Teil abgesondert, nur für den Menschen. Und dann lesen wir, er hat Bäume gepflanzt. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen. Also das war nicht alles nur irgendwelche merkwürdig aussehenden Pilze oder hölzernen Rüben, sondern sie waren begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und er sagt dem Menschen, du kannst dir in Freiheit all das nehmen zum Essen. Von all den Bäumen nimm dir die Frucht, genieße es, freue dich daran, iss dich satt, stärke dich. Es ist alles dein. Es steht dir alles zur Verfügung. Es gibt nicht nur besondere Essenszeiten, nein, du darfst dir jederzeit nehmen, was du möchtest. Und all das sah wunderbar aus, paradiesisch. Die schönsten Früchte, begehrenswert anzusehen. Es war ein Augenschmaus. Und dazu auch noch gut zur Nahrung. Es schmeckte, es war nahrhaft, es stärkte, es schenkte ihm die Kraft, die er brauchte. Und wir lesen hier sogar, wo es hier um die Flüsse geht, es gab dort sogar gutes Gold und kostbare Harze und schöne Edelsteine. Hier gab es allerlei Kostbarkeiten, ein schöner Besitz. Und natürlich durch die direkt in Eden ein Quell frischen Wassers. Adam hatte Nahrung, er hatte frisches Wasser, er hatte Kostbarkeiten, ansehnlichen Besitz, etwas fürs Auge. Aber mehr noch, er war nicht allein. Gott hat ihm eine Frau geschaffen, Eva. Zunächst nennt Adam sie Isha, Männin. Weil er sich freut, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Es war eine Hilfe, die ihm völlig entsprach. Die so ganz für ihn gedacht ist. Mit der er zusammenarbeiten konnte. mit der er Gemeinschaft haben konnte, mit der er Einheit erleben konnte. Wie sie sich einander ergänzten in ihren Gaben und Fähigkeiten. Sie konnten sich austauschen. Und als wäre das nicht schon wunderbar genug, er hatte auch noch Herrschaft über die Natur und über alle Tiere. Er saß im Grunde wie ein König auf seinem Thron und die ganze Schöpfung hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Und dann hatte er noch nicht mal mit Langeweile zu kämpfen, sondern er hatte eine erfüllende und würdige Arbeit. Er war mit der Fürsorge des Gartens vertraut, heißt es hier in unserem Katechismus. Er sollte den Garten bebauen und bewahren. Er sollte diesen Garten ausbauen als einen guten Ort und Stück für Stück den ganzen Planeten, die ganze Erde bevölkern und zu einem Paradies machen, wenn man so will. Und nicht zuletzt, er hatte Gemeinschaft mit Gott. Er hatte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gott hat extra einen Tag zur besonderen und herrlichen Begegnung mit ihm abgesondert. Den siebten Tag, den Sabbattag. Adam kannte den. Und wir können uns gut vorstellen, das war der Tag der besonderen Gemeinschaft mit Gott. Wir erfahren später, wie Gott selbst in der Kühle des Abends durch den Garten geht. Adam hatte Gemeinschaft mit Gott. Also mehr als all das, was du dir vorstellen kannst, was du dir zu deiner Geburtstagsfeier wünschst, an Geschenken und an Freundlichkeit und an Vorsorge, was getrieben wird, um dir einen schönen Tag zu bereiten. Mehr als all das Gute, das wir in diesem Leben unverdientermaßen empfangen, an Speise und an Gütern, Adam war über die Maßen beschenkt mit einem Leben im Paradies, das glücklich war. Glücklich. Gott hat den Menschen glücklich geschaffen. Es gab nichts, was die Freude trüben könnte. Es gab keinen Mangel, es gab keinen Schaden, es gab kein Leid, es gab keine Krankheit, es gab keinen Verlust, keinen Schaden, keinen Schmerz. Es war das perfekte Umfeld und wirklich ein Glück für den Menschen. Er hatte alles, was er brauchte. Die vollkommenen Bedingungen. Und drittens, ein verantwortlicher Stand. Katechismus heißt es, und ihm bei Todesstrafe verbot, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Das kommt etwas unerwartet, oder? In diesem Katechismus Antwort plötzlich diese Todesstrafe. Doch genauso ist es mit dem biblischen Bericht. Auf einmal dieses Aber. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nach all dem Wunderbaren, was aufgezählt wird, was Adam genießen durfte, plötzlich dieses Aber und eine Todesstrafe, die gedroht wird. Wieso dieses Verbot? Wieso diese Strafandrohung? Was wir hier finden, ist ein Teil eines Bundes, den Gott mit Adam geschlossen hat. Er wird in der Theologie der Bund der Werke oder auch Bund des Lebens oder Bund der Schöpfung genannt. Das ist mehr oder weniger synonym, je nachdem, worauf, welchen Aspekt man hier ein bisschen hervorhebt. Es war auf jeden Fall ein Bund, in dem Gott von dem sündlosen und glücklichen Adam vollkommenen und anhaltenden Gehorsam verlangte gegenüber seinem Gebot. Und damit ist zum einen das Moralgesetz gemeint, das Adam im Herzen hatte, aber auch ein äußeres Zeugnis davon, nämlich, dass er nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen darf. Dieser Baum hatte keine Zauberkräfte oder in sich selbst irgendwelche besonderen Wirkungen, aber Gott hat ihn hingestellt als Darstellung des vollkommenen Gehorsams. So wie Josef in Ägypten über das ganze Haus und alles und allen Besitz Potiphars gestellt wurde, so hat Gott auch Adam über die ganze Schöpfung gestellt. Aber dann, als Potiphars Frau dem Josef versuchte, verführen wollte, da sagt er zu Potiphars Frau über Potiphar: Er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Das ist das Zeichen der Loyalität. Es geht nicht um Geiz, es geht nicht um Knausrigkeit, es geht nicht irgendwie um Ungerechtigkeit. Es geht um diesen einen Bereich, wo der Unterschied deutlich wird. Josef, erkennst du an, dass Potiphar der Herr im Haus ist, obwohl du alles gebrauchen, alles benutzen darfst, über alles gestellt wirst. Aber hier, das ist seine Frau. Und in dem Umgang mit ihr zeigst du, dass du Potiphar achtest. Die Erkenntnis des Guten und Bösen, es meint das Vermögen, unabhängig zu beurteilen, was segensreich und was schädlich ist, was rechtmäßig und was verkehrt ist. Das Einzige, was Gott dem Menschen vorenthält, ist also die Stellung Gottes selbst einzunehmen. Selbst wie Gott alle Dinge nach eigenem Ermessen zu beurteilen. Selbst der zu sein, der beurteilt, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch. Gott gebietet aber, dass der Mensch auf Gottes Weisheit und liebevolle Fürsorge vertrauen soll und so vor ihm leben soll. Er ist über allem gestellt, mit der einzigen Ausnahme, dass er nicht den Thron Gottes für sich beanspruchen soll und in Unabhängigkeit selbst zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Um den Menschen den Gehorsam neben seiner Sündlosigkeit und seiner vollkommenen Glücklichkeit noch weiter zu vereinfachen, droht Gott hier mit dem Tod. Ist auch eine Hilfe, oder nicht? Wenn ich weiß, hier liegt eine harte Strafe drauf, dann schreckt es ab. Es ist also ein zusätzlicher Anreiz zum Gehorsam und darin inbegriffen aber auch eine Belohnung. Denn der, der nicht stirbt, der wird leben. Es ist hier ein Lohn des Lebens enthalten. So können wir zum Beispiel Römer 3, Vers 23 verstehen. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können uns das also so vorstellen, dass wenn Adam gehorsam gewesen wäre, für eine gewisse Zeit gehorsam bewiesen hätte, dann wäre Adam und seine Nachkommen mit einem verherrlichten Leben belohnt worden, mit dem Himmelreich. Durch Gesetzesgehorsam wurde dem Menschen ein noch glückseligerer Stand in Aussicht gestellt. Die Herrlichkeit. Und als Zeichen dafür stand neben dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen noch der Baum des Lebens. Wieder keine Magie darin, kein Unsterblichkeitsserum enthalten in den Früchten, aber der Hinweis darauf, das ist, was Gott dir in Aussicht stellt, wenn du Gott Gott sein lässt, wenn du Gott gehorsam bist. Das bedeutet, nun, der Schaden lag nicht an der Schöpfung, sondern an dem Menschen, der das Böse wählte statt dem Guten. Er war sündlos geschaffen worden, er war in einem glücklichen Stand geschaffen worden und er war in einem verantwortlichen Stand geschaffen worden. Das heißt, er war verantwortlich über den Weg, den er geht. Neben dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der Baum des Lebens. Also, obwohl er sündlos und glücklich geschaffen war, streckte der Mensch sich nach dem einen aus, was Gott verboten hatte. Und das zeigt, es war kein Konstruktionsfehler, sondern menschliches Versagen. Doch wie ist es mit der Vorsehung Gottes zu verknüpfen? Warum hat Gott den Sündenfall überhaupt zugelassen? Warum hat er die Menschen überhaupt geschaffen, wenn er doch wusste, was geschehen wird? Wie passt es zusammen mit dem Ratschluss Gottes, den er ausführt in seiner Vorsehung, wenn er schon gleich bei den ersten Menschen dazu führte, dass sie Sünde wählten und nicht das Gute, obwohl sie sündlos und glücklich geschaffen wurden? Die kurze Antwort ist: zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir finden das auch in dem 5. Kapitel hier in unserem Bekenntnis. Im ersten Abschnitt geht es eben auch, es geht um die göttliche Vorsehung, Kapitel 5, die göttliche Vorsehung. Im ersten Abschnitt heißt es hier: Gott, der gute Schöpfer aller Dinge, erhält, leitet, lenkt und beherrscht in seiner unendlichen Macht und Weisheit alle Geschöpfe und Dinge, vom Größten bis zum Kleinsten, durch seine vollkommene Weise und heilige Vorsehung zu dem Ziel, zu dem sie geschaffen wurden, seiner unfehlbaren vorherigen Kenntnis und des freien und unwandelbaren Rates seines Willens entsprechend, dem Lob der Herrlichkeit, seiner Weisheit, Macht, Gerechtigkeit, grenzenlose Güte und Barmherzigkeit. Und dann heißt es im 5. Abschnitt, das haben wir im letzten Abend Gottesdienst gelesen: der vollkommen weise, gerecht und gnädige Gott überlässt seine eigenen Kinder oftmals für eine bestimmte Zeit vielfältigen Versuchungen und der Verdorbenheit ihres eigenen Herzens, um sie... Achso, Entschuldigung, nee, das meinte ich gar nicht. Der 4. Abschnitt. Die allmächtige Gewalt, unerforschliche Weisheit und grenzenlose Güte Gottes offenbaren sich in seiner Vorsehung bis dahin, dass sein festgelegter Ratschluss sich sogar auf den ersten Fall und alle anderen sündigen Taten von Engeln und Menschen erstreckt. Also, es ist nicht außerhalb seiner Vorsehung. Selbst der Fall des Menschen erstreckt sich innerhalb seiner Vorsehung und dient also auch dem Zweck seiner Herrlichkeit. Es war kein Versagen, kein Ausrutscher, keine Unachtsamkeit, keine falsche Berechnung der Vorsehung Gottes. Auch wenn der Mensch Gott nicht beschuldigen kann, sondern für das Unheil selbst verantwortlich ist, so hat Gott es dennoch zugelassen, eingeschränkt, geordnet, geführt zu einem guten Zweck. Alles aus weisen und heiligen Gründen, ohne geringste Minderung seiner Macht. Er hat niemals, auch nur für einen Augenblick, die Kontrolle verloren. Und insbesondere zwei herrliche Eigenschaften Gottes kommen gerade durch den selbstverschuldeten Fall des Menschen und seiner Abkehr von Gott zum Vorschein in der Geschichte, warum Gott das getan hat. Die Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit. Das ist der eine Aspekt. Denn er wird gemäß dem Bund der Werke gerecht richten. Er wird mit dem Tod strafen, dem ewigen Tod, die Hölle, wo die Menschen anhaltend und bewusst Strafe leiden werden für ihre Rebellion. Und da wird nichts mehr von einem glücklichen Stand zu finden sein. Sie werden für ihre Rebellion bestraft werden, dass sie Gott sein wollten. Und sie werden erfahren, was es heißt. Gott ist der gerechte Richter. Und in der Verdammnis der Sünder wird Gott gepriesen werden. In einem Psalm heißt es: selbst der Grimm der Gottlosen wird dich preisen und mit dem Rest wirst du dich noch gürten. Die Gerechtigkeit Gottes kommt zum Vorschein. Dadurch, dass er sündlose Menschen geschaffen hat, die in Sünde gefallen sind und er die Sünde richtet. Und er wird gepriesen werden über das Gericht, weil er gut und heilig und gerecht ist. Aber zum anderen wird auch die Herrlichkeit seiner Gnade hervorleuchten. Gott hat neben dem Bund der Werke in seinem heiligen Ratschluss einen zweiten Bund geplant. und den er in seiner Vorsehung mächtig ausführt. Den Bund der Gnade. Christus als Mittler. Der kommt als zweiter Adam, als letzter Adam, um die Vergebung der Sünden zu erwirken, um den Menschen seine sündlose Gerechtigkeit anzurechnen, seinen glücklichen Verdienst zu schenken. Den Lohn des glücklichen Standes, den er wiedererlangt hat, den Menschen zu schenken. Ewiges Leben für solche, die es nicht verdient haben, aber Gott selbst bezahlt gnädig. Und so finden wir, dass alles in der guten Vorsehung Gottes enthalten ist. Es ist kein Konstruktionsfehler, sondern vielmehr sollten wir Gott dafür preisen, dass er gut ist und Gutes tut, dass er den Menschen wunderbar geschaffen hat und dass er selbst in diesem Stand, in dem der Mensch so schändlich gefallen ist, aus diesem Stand, aus dem der Mensch so schändlich gefallen ist, und das werden wir bei der nächsten Frage noch weiter erforschen, dass er in seiner guten Vorsehung auch eine Lösung bedacht hat, uns zurückzuführen in die Herrlichkeit, in einen sündlosen und glücklichen Stand, aus dem wir nicht mehr fallen können. So lasst uns den Herrn dafür preisen.